Einen schönen guten Abend, herzlich willkommen zu den Sport 1 News. Der Nachfolger von Lucien Favre beim BVB hat sich heute vorgestellt. Außerdem schauen wir ausführlich auf die Champions League Auslosung, wer trifft auf wen im Achtelfinale, und wir schauen auf den neuen Tabellenführer in der Bundesliga, Bayer Leverkusen. Das also heute unsere Top-Themen bei den Sport 1 News. Das Achtelfinale der Champions League ist ausgelost. Alle vier deutschen Mannschaften sind ja weitergekommen. Das absolute Hammerlos hat RB Leipzig gezogen. Darauf werden wir auch gleich noch ausführlich eingehen. Jetzt schauen wir erst einmal auf die Paarungen und Reaktionen von Bayern, Dortmund und Gladbach.
Die Champions League Achtelfinals sind ausgelost und auf die deutschen Teams wartet
ein super spannendes Los.
Harter Brocken, gar keine Frage. Ein völlig unbeschriebenes Blatt.
Und
natürlich ein sehr, sehr guter Gegner.
Titelverteidiger und Trippelsieger Bayern München erwischt einen vermeintlich leichteren Gegner aus Top B. Schließlich hätte es ja auch Barca werden können. Stattdessen ist es Lazio Rom geworden.
Es war von uns in unserem Trainerteam schon auch so der Mitfavorit, weil Miro natürlich eine Vergangenheit hat in Rom bei Lazio. Deswegen freuen wir uns.
Wir haben es jetzt auf dem Trainingsplatz erfahren, da waren wir noch mittendrin. Aber ich freue mich unheimlich, ich verbinde sehr viel mit diesem Verein und mit dieser Stadt.
Die waren ja in der Dortmund-Gruppe, deswegen habe ich da auch schon, ja, ich glaube, 1,5 Spiele gesehen. Lazio ist sicherlich ein Gegner, der auch offensiv schon unangenehm sein kann.
Genau wie Bayern hat auch Lazio einen Stürmer mit absolutem Torjägerinstinkt.
Die Topscorer der letzten Saison mit Ciro Immobile und Robert Lewandowski stehen sich direkt gegenüber. Das wird ein spannendes Duell werden.
Spannend wird auch das Duell zwischen Dortmund und dem FC Sevilla. Zuletzt traf man genau morgen vor 10 Jahren aufeinander in der Europa League. Der neue BVB-Coach Edin Terzic war schon damals dabei.
Den FC Sevilla kenne ich noch aus meiner vorherigen Zeit beim BVB. Da gab es mal eine Weihnachtsfeier der Mitarbeiter beim letzten Auswärtsspiel in der Euroleague. Es war ein sehr, sehr schweres Spiel. Sevilla hat ganz früh ein Tor gemacht und nach 14 Minuten sind die Balljungen verschwunden.
Und der BVB flog damals aus dem Wettbewerb. Das soll sich nicht wiederholen, aber
ich finde, in diesem Duell gibt es keinen Favoriten und das werden enge Spiele werden.
Auf Borussia Mönchengladbach folgt nach Real und Inter jetzt Manchester City, das dritte europäische Schwergewicht in dieser Saison.
Wir sind verdient weitergekommen in der komplizierten Gruppe und wollen dann eben im Februar, März, wenn diese K.O.-Spiele sind, hoffentlich dann mit etwas mehr Kraft und Vertrauen als im letzten Spiel gegen Real, dann versuchen City zu schlagen.
Schon 2015 und 2016 spielten die Fohlen in der Gruppenphase gegen die Citizens und holten im letzten Duell immerhin ein Unentschieden. Vor dem Wiedersehen muss aber erstmal das Detailwissen über den Gegner aufgefrischt werden.
Ich muss ehrlich gestehen, dass ich dieses Jahr Man City noch nicht oft habe spielen sehen, einmal gegen Liverpool. Aber wenn es dann Richtung Spiel geht, werden wir uns natürlich auch gut und konsequent vorbereiten.
Und bis zu den Hinspielen Mitte und Ende Februar haben Rose und seine Trainerkollegen ja noch ein bisschen Zeit, um sich das ein oder andere Spiel anzuschauen.
Unser Nachrichtenchef Carsten Arndt ist bestens vorbereitet. Schön, dass du da bist. Wir wollen natürlich jetzt diese Begegnungen noch im Detail ein wenig analysieren. Haben die Bayern das, sage ich mal, einfachste losgezogen oder ist dann mit Ciro Immobile doch noch deutlich zu rechnen?
Ja, sie wollen es ja immer ungern hören, man spricht ja ungern von diesem Glückslos und es kommen dann immer dieselben Stimmen, die warnen und sagen, ja, wir müssen aber aufpassen und die sind natürlich nicht schlecht. Klar, in der Champions League im Achtelfinale ist jetzt nicht mehr Gemüse dabei, wie man so schön sagt, aber ich glaube, das darf für die Bayern kein Hindernis sein. Also sie haben natürlich Spieler wie Milinkovic-Savic, der sehr, sehr gute Bälle in die Tiefe spielt, Correa und Immobile vorne, die Tempo machen können. Das sind genau die Spieler, die Bayern in der aktuellen Form sehr wehtun würden. Aber man muss natürlich auch sehen, es ist Februar, also es ist noch ein bisschen Zeit hin. Und also für mich gibt es da kein Pardon, die Bayern müssen da weiterkommen.
Ganz klar. Borussia Dortmund mit neuem Trainer dann gegen den Europa-League-Serienmeister Sevilla. Was ist da möglich?
Ja, auch da bin ich der Meinung, dass der BVB bis dahin wieder in die Spur gefunden haben sollte, weil die Mannschaft, die hat ja was drauf, das ist keine Frage. Wie jetzt der neue Trainer das Ganze hinbekommen wird, wird spannend zu sehen sein, aber Sevilla, ja, Europa-League-Serienmeister, immer gewonnen und in dem Fall auch K.O.-Spezialist. Also für diese Spiele natürlich schon irgendwo gemacht. Aber sie haben jetzt auch in der Gruppenphase gegen Chelsea einmal 4-0 verloren. Sie sind in der Liga jetzt auch nicht besonders toll unterwegs. Also Michael Zorc hat ja vorhin gemeint, es wäre auf Augenhöhe, es gibt keinen Favoriten. sehe ich anders. Favorit ist schon Dortmund. Ob es am Ende dazu reichen wird, das wird natürlich darauf ankommen, wie jetzt der neue BVB-Trainer das Ganze hinbekommt.
Also auch das spannend. Für Gladbach ist das Erreichen des Achtelfinales ja schon ein großer Erfolg. Eigentlich geht jetzt auch ein bisschen das Genießen los, glaube ich. Manchester City deutlich mehr Champions League-Erfahrung. Demnach, ja, wäre ein Weiterkommen da eher eine Überraschung?
Ja, da würde ich jetzt schon mal unterschreiben, dass das die Überraschung wäre. Also sie kennen sich ja vermeintlich ganz gut. Also sie haben 2015 und 2016 in der Gruppenphase jeweils schon gegeneinander gespielt. Damals war Gladbach vor allem auswärts ziemlich chancenlos. Allerdings muss man ja auch sagen, es ist jetzt ein paar Jahre her. Gladbach als Verein ist nochmal gewachsen. Die Mannschaft ist nochmal bedeutend stärker geworden. Und dazu kommt ja noch, dass mit Marco Rose ein anderer Trainer jetzt an der Seitenlinie steht, der das Team nochmal weit, weit vorangebracht hat. Von dem her sehe ich schon die Möglichkeit, dass Gladbach da weiterkommt, auch weil City in der Champions League, das hat ja noch nie so ganz zusammengepasst.
Ja, Marco Rose, der wird ja im Moment auch als Nachfolgekandidat dann im Sommer für den BVB gehandelt. Wir gehen auf dieses Thema noch ausführlich dann später ein, aber muss man befürchten, dass der mit dem Kopf ein bisschen woanders ist?
Das glaube ich nicht. So wie ich ihn einschätze, ist er jemand, der sich wirklich voll fokussiert auf das, was er zu tun hat, der da auch wirklich sein ganzes Herzblut reinhängt. Das war ja auch bei dem Wechsel nach Gladbach so. Also ist jemand, der glaube ich, wirklich hochprofessionell seine ganze Arbeit verrichtet. Gladbach muss allerdings trotzdem Angst haben, dass er am Ende der Saison geht. Also da liegt natürlich schon die Vermutung irgendwo nahe. Wir wissen, dass er eine Ausstiegsklausel besitzt im Sommer, die gezogen werden könnte. Max Eber hat auch schon gesagt, wenn jemand einen Top-Club auf uns zukommt, dann sind uns in gewisser Weise natürlich die Hände gebunden. Es ist nicht das erste Mal, dass Gladbach jemanden verliert, aber in dem Fall wäre es natürlich schon sehr, sehr bitter, muss man sagen.
Auch Julian Nagelsmann wird als Nachfolgekandidat gehandelt, obwohl Marco Rose im Moment der Favorit ist, so heißt es. Und Nagelsmann, der trifft im Champions-League-Achtelfinale auf den Dortmunder Trainerhelden schlechthin, auf Jürgen Klopp. Bedeutet also RB Leipzig gegen den FC Liverpool, das ist mit Abstand das schwerste Los.
Julian Nagelsmann hatte vor der Auslosung ja auf einen Gegner mit schönem Vereinslied gehofft.
Ich höre mir obligatorisch vor jedem Spiel immer die Hymne auch der nächsten Gegner an. Real Madrid und Juve haben auch beide eine sehr schöne Hymne.
Mit You'll Never Walk Alone hat Nagelsmann es jetzt aber auch nicht schlecht getroffen. Rote Bullen gegen Reds. In diesem Duell steckt ordentlich Musik drin. Erstmals trifft der Club mit der 11-jährigen Vereinsgeschichte auf den mit 128-jähriger Fußballtradition. Als die Sachsen 2009 gegründet wurden, hatte Liverpool den Henkelpott schon 5-mal im Trophäenschrank. Bei 2 Triumphen im Pokal der Landesmeister war auch Vereinsbotschafter Ian Rush dabei. Wir sind gewarnt, wie schwer es wird. Leipzig hat Manchester United geschlagen. Sie werden sich sagen, wenn wir es geschafft haben, PSG und United zu überstehen, dann können wir auch Liverpool schlagen. Aber wir sind hoffentlich gut darauf vorbereitet. Rush hat recht, bei RB hat man keine Angst vor großen Namen und das Viertelfinale fest im Visier.
Ja, ist natürlich ein schwieriger Gegner, gar keine Frage, weil Liverpool natürlich eine sehr, sehr gute Mannschaft hat, die sehr viel Erfahrung hat, auch hat in diesem Wettbewerb. Aber es war klar, dass wir einen großen Gegner bekommen und wir werden alles dafür tun, ins Viertelfinale einzuziehen.
Interessant ist neben dem Wiedersehen mit Naby Keita natürlich vor allem das deutsche Trainerduell. Klopp gegen Nagelsmann. Das gab es bisher erst einmal, als Liverpool in den Champions League Playoffs 2017 die TSG Hoffenheim ausschaltete. Nagelsmann und Klopp lassen ähnlich spielen. Beide lassen ihre Teams früh draufgehen. Das dürfte sehr intensiv werden und ein fantastisches Fußballspiel. Ein Achtelfinale, das tollen Fußball verspricht und bei dem Leipzig nur ein Ziel vor Augen hat.
Wir werden alles dafür tun, ins Viertelfinale einzuziehen. Alles versuchen, ins Viertelfinale einzuziehen. Werden wir alles dafür tun, dass wir auch Liverpool schlagen und dann ins Viertelfinale einziehen. Für uns geht es darum, das Viertelfinale zu erreichen.
Und falls man wirklich wie im Vorjahr ins Viertel- oder Halbfinale kommt, könnte es ja dann noch was werden mit der Hymne von Juve oder Real.
Gut, das Ziel ist auf alle Fälle klar. Also nach dieser schweren Gruppenphase jetzt das nächste Kaliber. Aber ist das genau ja diese Reifeprüfung für Leipzig, um zu zeigen, wo sie stehen?
Ja, mit Sicherheit. Also Julian Nagelsmann ist ja auch ein Trainer, der unglaublich ehrgeizig ist. Also er will solche Spiele. Das sind auch die Geschichten. Er hat dann wieder einen speziellen Plan. Er kann sich wieder was ausdenken. Er kann überzeugen. Er kann eben seine Qualitäten als Trainer noch mal ganz anders einbringen. Und deshalb glaube ich, dass Leipzig ist da auf keinen Fall auch chancenlos aus meiner Sicht. Sie haben ja letztes Jahr schon bewiesen, dass sie auch K.O.-Phase können, dass sie relativ weit kommen können. Also wird ein sehr spannendes Spiel und ich glaube, es wird auf keinen Fall langweilig werden.
Leipzig hat die beste Defensive der Liga, aber jetzt kommen sie eben auf diese Offensivpower der Reds. Können sie da gegenhalten? Was glaubst du?
Also wir haben ja gerade auch im Beitrag schon gehört, es gab ja mal dieses Aufeinandertreffen vor einigen Jahren. Damals war es so, dass Liverpool am Ende 4-2 zu Hause gewonnen hat und Nagelsmann innerhalb von 30 Minuten sich drei Gegentore eingefangen hat, beziehungsweise seine Mannschaft. Er war danach wahnsinnig sauer und hat gesagt, ich wusste eigentlich, ich habe einen Plan, wie man Liverpool verteidigt. Also er hat wohl eine Idee, von dem her bin ich gespannt, ob er sie jetzt dieses Jahr dann umsetzen kann.
Kann er es eben dann nochmal beweisen? Das ist ein sehr interessantes Trainerduell. Nagelsmann wurde auch mal in den Anfangszeiten so ein bisschen mit Klopp verglichen. Was erwartest du da von den beiden? Das ist ja auf alle Fälle emotional, oder?
Ja, definitiv. Also beide sind natürlich Leute, die auch draußen an der Seitenlinie ordentlich Betrieb machen. Ich glaube, das ist auch so ein Punkt, warum man sie ein bisschen vergleicht. Beide natürlich auch relativ in jungem Alter schon als kurz nach ihrer Spielerkarriere schon als Trainer eingestiegen. Deshalb sind da natürlich Parallelen, aber eigentlich von ihrem Spielstil ist dann doch nochmal ein relativ großer Unterschied. Also Klopp, auch wenn er das Spiel ein bisschen angepasst hat, immer noch zu dieser Gegenpressing-Papst eigentlich, würde ich es fast schon sagen. Und Nagelsmann ist halt unglaublich variabel. Also er hat immer wieder eine spezielle Idee. Ich glaube, es gibt keinen Trainer, der sein Team auf so viele unterschiedliche Möglichkeiten vorbereitet. Und deshalb ja, wird Klopp auch da schon zu kämpfen haben.
Carsten, wir schauen gleich hier in der Sendung auf die Lage beim BVB. Was glaubst du, er wird auch als Nachfolgekandidat für Favre gehandelt? Wäre das einer für den BVB, Julian Nagelsmann?
Ja, auf jeden Fall. Also Marco Rose und Julian Nagelsmann, beides Kandidaten, die gut passen würden aus meiner Sicht. Bei Nagelsmann sehe ich so ein bisschen das Problem, ja, in Anführungszeichen aus Dortmunder Sicht. Er ist, glaube ich, nicht dieser Trainer, der so wahnsinnig viel Wert auf Tradition etc. setzt. Er hat über Hoffenheim, über Leipzig jetzt den Weg gegangen. Ihm geht es wirklich um den Erfolg. Marco Rose, jemand, der braucht schon auch ein spezielles Umfeld. Gladbach passt sehr, sehr gut als Verein zu ihm. Und ich glaube, dass Nagelsmann diese Traditionsgeschichte gar nicht so unbedingt wichtig ist. Deshalb ist für ihn Dortmund auch nicht unbedingt dieser nächste Schritt. Also ich könnte mir bei ihm vorstellen, dass es, wenn dann vielleicht von Leipzig aus direkt noch mal eins weiter, beispielsweise zu einem großen Club in der Premier League geht.
Sehr interessante Einschätzung von Carsten Arndt. Vielen Dank. Der BVB will dann nämlich im Sommer 2021, also kommenden Sommer, einen neuen, ja, großen Cheftrainer präsentieren. Lucien Favre wurde ja gestern freigestellt. Das 1:5 gegen den Aufsteiger Stuttgart und die drei Heimpleiten in Folge waren einfach zu viel. Jetzt übernimmt der bisherige Co-Trainer bis zum Ende der Saison, Edin Terzic. Und der hat sich heute den Medien vorgestellt, genau 10 Jahre nach seinem ersten Job beim BVB.
Echte Liebe für Edin Terzic schon seit Geburt, mehr als ein guter Marketingspruch vom BVB.
Es ist eine unglaubliche Situation. Also ja, die meisten wissen, dass ich hier aus der Region komme, bin 30 Kilometer von hier geboren. Bin damals als 9-Jähriger das erste Mal mit im Stadion gewesen und ja, danach war klar, für wen das Herz schlägt. Trotzdem habe ich es nicht ansatzweise gewagt, es zu träumen, irgendwann mal so in einer Funktion hier zu sein.
Der Traum wird für den neuen Trainer Terzic Wirklichkeit, zumindest vorerst. Der 38-Jährige mit kroatischen Wurzeln soll bis Saisonende den Turnaround schaffen, dem FC Bayern nicht wieder kampflos das Feld überlassen. Die Ausrichtung für Terzic jedenfalls klar.
Fakt ist einfach, es gibt zwei Arten, wie man ein Fußballspiel gewinnen kann. Das ist einmal, wir versuchen, ein Tor weniger zu kassieren als der Gegner. Ich bin eher dafür, dass wir bereit dafür sind, ein Tor mehr zu schießen als der Gegner, um es einfach kurz zusammenzufassen.
Bedingungsloser Offensivfußball und pure Emotionen sind spätestens seit Klopp Teil der BVB-DNA. Heavy Metal, der unter Favre immer wieder sehnlichst vermisst wurde. Und so wird man auch das Gefühl nicht los, dass Terzic von den Verantwortlichen als eine Art Anti-Favre ins Licht gerückt werden soll.
Wir haben dich als ausgewiesenen Fachmann kennengelernt, aber auch als positiven Typen, der für mich ein gutes Gespür im Umgang mit den Spielern eben mitbringt und auch die nötige Emotionalität an den Tag legt, die es auch natürlich bei Borussia Dortmund immer braucht.
Spielernähe und Leidenschaft wurden bei Favre nicht erst seit gestern als Schwachpunkte erkannt. Spielerisch ist Terzic aber sehr wohl mit dem Schweizer auf einer Wellenlänge. Nach 2,5 Jahren als Co-Trainer unter Favre kann man von Terzic keine Taktikrevolution erwarten.
Jetzt kann ich natürlich mich hinstellen und die Jungs zuwerfen mit Inhalten und das werden wir ändern und das. Nein, wir haben so viele gute Dinge gezeigt in der Vergangenheit und nicht in der weiten Vergangenheit. Das ist alles gar nicht so lange her, dass wir viele Dinge einfach, an die müssen wir uns zurückerinnern. Diese müssen wir konservieren, da müssen wir halt den Glauben haben, dass wir das halt auch schnell zeigen können. Wir müssen den Mut haben, uns wirklich alle dahin zu bringen, dass wir das dann gemeinsam zeigen auf dem Platz.
Terzic soll dem BVB wieder eine breite Brust verpassen. Zu häufig war man in der Vergangenheit vom Understatement Favres genervt. Angst ist vor dem Debüt von Terzic bei Werder Bremen keine Option.
Ich bin ganz ehrlich, für Nervosität fehlt einfach die Zeit. Es geht alles so schnell.
Echte Liebe wird für ihn sicher nicht nur ein Marketingspruch sein. Am Ende zählt aber auch für Terzic nur der echte Erfolg.
Und am 20. Januar geht es dann gegen den aktuellen Tabellenführer. Das ist Bayer Leverkusen. Seit diesem Wochenende in der Europa League, das wurde heute auch ausgelost, geht es gegen die Young Boys Bern. Also Leverkusen hat einen Lauf. Sie beweisen Woche für Woche, dass es eben auch mit Doppelbelastung geht. Wie macht das Team von Peter Bosch das eigentlich?
Nicht die Bayern, nicht der BVB und auch nicht Leipzig. Leverkusen heißt der neue Spitzenreiter der Bundesliga. Fast schon heimlich schluckte Bayer in der Tabelle einen Top-Favoriten nach dem anderen. Das einstige Vizekusen entwickelt sich 10 Jahre nach der letzten Vizemeisterschaft wieder zum Geheimtipp. Der stille Spitzenreiter mit dem stillen Trainer.
Ich glaube, wir sehen alle, dass wir in einem guten Lauf sind, guten Lauf haben, dass wir unsere Spiele gewinnen. Die Punkte, die wir jetzt haben, die haben wir. Und weiterhin nichts. Es ist nur nach 11 Spielen. Super, dass wir da stehen, lieber da als irgendwo anders.
Peter Bosch ist kein Mann großer Kampfansagen. Das wurde ihm als einer der Klopp-Nachfolger in Dortmund zum Verhängnis. Das könnte in Leverkusen zum großen Pluspunkt werden. Wie bei Ajax Amsterdam mit den damals blutjungen Matthijs de Ligt und Frenkie de Jong baut der Fußballarchitekt gerne auch das Fundament für den Erfolg. Trotz Hammerabgängen im Sommer hat Bosch die perfekte Statik gefunden. Wunderkind Havertz und Torjäger Volland mit mehreren Säulen ersetzt. Lucas Alario mit wettbewerbsübergreifend 11 und Leon Bailey mit 9 Treffern sorgen in der Offensive für Furore. Gerade Bailey, der in der letzten Saison häufig Bank- und Transferkandidat war, steht sinnbildlich für die Entwicklung und den Erfolg von Leverkusen unter Bosch.
Die großen Spiele, die leisten immer und nicht nur ab und zu im Spiel, nein, das ganze Spiel. Und Leon hat das selber geschafft und der bezahlt das zurück an uns. Ich glaube, das Selbstvertrauen ist groß bei ihm und dann sieht man, was er machen kann. Das erste Tor ist da ein Vorbild. Das, glaube ich, hätte er letzte Saison nicht auf diese Weise getroffen.
Dass Leverkusen vorne viel Spektakelpotenzial besitzt, ist nicht neu. Der Aha-Effekt eher dahinter zu finden. Bayer stellt mit erst 10 Gegentreffern die zweitbeste Defensive der Liga. Das Motto alles oder nichts hat Bosch vom Hof gekehrt, vor allem gegen vermeintlich kleinere Teams. Leverkusen ist in dieser Saison noch ungeschlagen, aber es kommen in der Hinrunde auch noch Bayern und der BVB in die Bay-Arena. Da werden Bosch und sein Team Kampfansagen brauchen. Nicht mit Worten, aber auf dem Platz.
Schalkes Offensivspieler Marc Uth hat das Krankenhaus heute wieder verlassen. Es gehe ihm den Umständen entsprechend gut nachzulesen online auf sport1.de. Der 29-Jährige hatte sich ja bei einem Zusammenprall im Spiel gegen Augsburg eine Gehirnerschütterung zugezogen, war kurzzeitig bewusstlos, ist nun also zum Glück immer auf dem Wege der Besserung. Weitere News des Tages jetzt für Sie zusammengefasst.
Mendes entschuldigt sich bei Neymar. Nach seiner rüden Attacke gegen den PSG-Star gab sich der Lyon-Profi schuldbewusst. Fehler passieren, aber ich möchte aufrichtig um Verzeihung bitten, sagte Thiago Mendes. Der Brasilianer hatte nach seinem Foul gegen Landsmann Neymar in der Nachspielzeit die rote Karte gesehen. Der Pariser Stürmer musste mit Tränen in den Augen vom Platz getragen werden. Die genaue Diagnose soll in den nächsten Tagen erfolgen. Rummenigge tröstete Coman. Bayerns Vorstandsboss reagierte umgehend, als Kingsley Coman 2018 nach langer Verletzungsmisere öffentlich von einem möglichen frühen Karriereende sprach. Als ich damals von seinen Aussagen gehört habe, habe ich sofort das Gespräch mit ihm gesucht. Ich habe ihn in den Arm genommen und ihm gesagt, dass Verletzungen insbesondere im modernen Fußball leider dazugehören und dass er sich keine zu großen Sorgen machen soll, sagte Karl-Heinz Rummenigge dem Kicker. Coman ist in dieser Saison mit 5 Toren und 8 Vorlagen einer der Leistungsträger der Bayern. Vettels Helm teuer verkauft. Einer der letzten Rennhelme des Deutschen als Ferrari-Pilot hat eine üppige Summe für den guten Zweck eingebracht. Das speziell designte Einzelstück wurde für 225.000 Euro bei einer Online-Auktion versteigert. Der Erlös kommt benachteiligten Kindern in Uganda und Togo zugute. Die markanten schwarz-rot-goldenen Längsstreifen wurden durch das Regenbogensymbol ersetzt. Der untere Rand des ansonsten weißen Kopfschutzes zeigt Zeichnungen mit Menschen aller Hautfarben. Vettel hatte den Diversity-Helm in dieser Saison bei 2 Rennen getragen. Bayern-Stars überraschen Kinder. Jerome Boateng und David Alaba haben in Zeiten der Corona-Pandemie etwas Gutes getan. Die Bayern-Verteidiger riefen per Videocall einige kranke Kinder in Kliniken in München, Berlin und Wien an. Jerome und ich haben überlegt, wie wir trotzdem irgendwie für gute Laune sorgen können. Ich glaube, es ist uns ganz gut geglückt. Wir beide hatten richtig Spaß zu sehen, wie glücklich die Kinder waren, sagte David Alaba. Aufgrund der Hygienesituation und des engen Spielplanes sind persönliche Besuche der Fußballprofis im Krankenhaus dieses Jahr nicht möglich. Federer zweifelt an Comeback bei Australian Open. Der Schweizer wird wohl später als geplant auf die ATP-Tour zurückkehren. Ich hatte gehofft, dass ich im Oktober schon bei 100% wäre. Das bin ich aber auch heute noch nicht. Für die Australian Open wird es knapp werden, sagte Roger Federer am Sonntag im Vorfeld einer Preisverleihung. Der 39-Jährige hatte sein letztes Match auf der Tour am 30. Januar dieses Jahres bestritten und war in der Folge 2-mal am Knie operiert worden.
Gleich schalten wir in den Londoner Alley Pally und lassen uns von den Kollegen auf die Darts-WM einstimmen. Zuvor haben Sie die Möglichkeit, was zu gewinnen. Ganz viel Erfolg und bis gleich.
Die Weiße Weste wird Ihnen präsentiert von Schöner Wohnen Polarweiß, unser Deckkraft-Champion.
Er ist der Spieler des Spiels. Beim 1:1 gegen die Bayern zeigt der FC Union insgesamt eine starke Leistung. Andreas Lute im Tor der Köpenicker ragt allerdings heraus. Mit einer souveränen Vorstellung und zahlreichen Glanzparaden wie gegen Coman in der 55. Minute hält er seinen Kasten lange Zeit sauber. Wenn es am Ende auch nicht zur Weißen Weste gereicht hat, Wahnsinnsleistung von Andreas Lute.
Die Weiße Weste wurde Ihnen präsentiert von Schöner Wohnen Polarweiß, unser Deckkraft-Champion.
Damit sind wir zurück und morgen beginnt die Darts-WM im Londoner Alley Pally. Jedes Jahr ein Highlight auf Sport 1. Meine Kollegen Jana Wosnitzer und Hadi Töne sind auch schon vor Ort und deshalb gehen wir rüber und lassen uns einstimmen.
Ja, Ruth, liebe Grüße aus London. Es ist angerichtet für die Darts-Weltmeisterschaft. 96 Teilnehmer aus knapp 30 Ländern wollen den großen Titel und wollen Nachfolger werden von Peter Wright, dem amtierenden Weltmeister. Letztes Jahr hat er hier alle begeistert, Michael van Gerwen, im WM-Finale geschlagen. Und das aktuelle Phrasenschwein, das wir hier mitgebracht haben, auch ihm zu Ehren im WM-Outfit. Nicht nur auf ihn freuen wir uns, sondern auch auf die Zuschauer. Und Jana ist schon mal in der Halle und klärt uns auf, wie das denn läuft mit dem Alley Pally und den Fans.
Ja, und hier hinter mir laufen die Vorbereitungen auch schon auf Hochtouren. Und ich meine, die Bühne, die sieht ja so aus, wie wir sie aus den vergangenen Jahren auch kennen. Das gilt allerdings nicht hier für den Zuschauerbereich. Denn die gute Nachricht war ja, morgen gibt's das große Fan-Comeback beim Darts. Bis zu 1000 Zuschauer sind zugelassen hier im Alley Pally. Die schlechte Nachricht, die kam dann allerdings heute. Denn ab Mittwoch gilt in London ein erhöhtes Risiko. Und deshalb sind Fans bis Weihnachten dann erstmal nicht mehr erlaubt. Das heißt für uns natürlich, wir müssen uns morgen wirklich genießen, dass wir endlich wieder Darts mit Fans haben, denn es wird vorerst wieder das einzige Mal sein. Wie wir sehen, dürfen hier 4 Mann an einem Tisch Platz nehmen. Weihnachtspullis sind erlaubt und Alkohol ist erlaubt. Das sind die guten Nachrichten. Dafür darf man nicht singen und sich außer dieser Weihnachtspullis eben auch nicht kostümieren. Das ist jetzt erstmal der Stand. Also ich sage, ich freue mich trotzdem, morgen endlich wieder Darts mit Fans zu haben. Aber wie gesagt, vorerst das letzte Mal.
Es sind schwierige Zeiten auch in London und trotzdem, wir freuen uns also auf den WM-Auftakt. Morgen dann das erste große Highlight mit dem Auftritt des Weltmeisters. 3 Deutsche sind ja auch mit dem Turnier, unter anderem Max Hopp, der wird dann übermorgen erstmal zu den Darts greifen. Kurzum, Daumen drücken bis Anfang Januar, Spektakel aus London und damit zurück zu dir, Ruth.
Besten Dank, wir freuen uns in jedem Fall und noch mehr Einstimmung gibt's jetzt, denn wir sehen die Highlights der letzten WM und zwar das Finale. Also ganz viel Spaß, wenn jetzt gleich die Pfeile fliegen. Einen schönen Abend wünsche ich. Tschüss.